Hi zusammen und
Hallo.
herzlich willkommen zu unserem Podcast Meinungscafé. Mein Name ist Anna.
Und mein Name ist Andreas.
Und wir sind mittlerweile schon bei Folge 3 angekommen.
Folge 3, sehr gut.
Wir möchten heute über das aktuelle Thema Reform bzw. Reformvorschläge sprechen.
Ja.
Da gab es ja ein paar, über die wir uns kurz unterhalten wollen. Und dann wollen wir aber hauptsächlich über das unterm Radar gelaufene Thema der Chatkontrolle sprechen.
Ja, richtig. Chatverlaufkontrolle auf europäischer Ebene ein Thema und ja, das wird das Hauptthema heute sein.
Genau. Und weil wir ja auch mal ein bisschen mehr diskutieren wollen, machen wir es heute etwas anders als sonst. Und ich zumindest bleibe dann nicht bei meiner subjektiven eigentlichen Meinung, sondern nehme mit Absicht mal die gegenteilige Meinung an.
Auf Neudeutsch, sie challenged mich, liebe Anna.
Korrekt. Damit wollten wir eigentlich starten, machen wir jetzt aber nicht.
Nein.
Weil wir uns ganz spontan und ungeplant dazu entschieden haben, auch noch mal ein paar Worte zu dem noch aktuelleren Thema, dem Rücktritt von Jens Spahn zu unterhalten.
Ja.
Das ist ja wirklich komplett natürlich durch Social Media auch gegangen.
Richtig.
Jens Spahn zurückgetreten, Fraktionsvorsitzender der CDU. Und zwar wegen des Leihmutterschaftsskandals, den wahrscheinlich jeder mitbekommen hat.
Nein, der Skandal ist ja, er hat eine Leihmutterschaft quasi genutzt in den USA, zusammen mit seinem Partner Georg. Und der Skandal liegt darin, dass er etwas genommen hat, was er in Deutschland auch mit der gesamten CDU ablehnt. Nämlich das Thema Leihmutterschaft.
Ja. Sein Mann heißt, glaube ich, Markus, oder?
Ah, Markus.
Ja? Sein Sohn heißt Georg.
Ach so, Entschuldigung.
Aber mein, ich weiß es nicht.
Fake News, nein.
Aber der Sohn heißt auf jeden Fall Georg, darum geht es ja aber gar nicht.
Darum geht es wirklich nicht.
Sondern genau. Es geht um die Doppelmoral, dass die CDU immer gesagt hat, nee, Leihmutterschaft erlauben wir in Deutschland nicht.
Ja.
Und Jens Spahn ist dann hingegangen und hat es halt dann eben im Ausland gemacht, obwohl er auch einer der Leute waren, die gesagt haben, nee, ich befürworte das nicht. Er hat sich da ganz gut, mal sagen, rausgeredet aus der Nummer, ist nichtsdestotrotz zurückgetreten. Das finde ich auch korrekt und ich kritisiere das auch absolut.
Absolut. Völlig zu Recht zurückgetreten.
Ich finde, der Rücktritt wegen der Leihmutterschaft ist so eine Sache. Er hätte wahrscheinlich auch schon früher aufgrund sämtlichster anderer Skandale wie den Maskenskandal, sein
Villa, Baukreditskandal so ein bisschen. Also wie gesagt, er hatte schon ein, zwei Themen, wo er nebst der Politik in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten ist und kritisiert wurde, auch zu Recht.
Dezentes Versagen als Fraktionsvorsitzender, wenn es um den Fall Brosius Gersdorf gegen
auch,
der Richterin,
wo
er seine Fraktion nicht zusammenhalten konnte.
Ja,
ja, also es war schon berechtigt zurückzutreten. Ich bin der Meinung, dass er das jetzt auch ein bisschen mit Absicht forciert hat, dann aufgrund eines so emotionalen Themas dann zurücktreten zu können. Naja, nichtsdestotrotz, ich finde es absolut gerechtfertigt, was ich nicht gerechtfertigt finde. Und da haben wir uns nämlich heute Morgen sehr viel drüber unterhalten. Deswegen nehmen wir es jetzt auch nochmal mit rein. Ist der Hass, die Homophobie und auch vor allem der Schwulenhass, der besonders auf, also Social Media, aber besonders auch auf X ihm entgegengebracht wurde.
Und viele denken jetzt, ach ja, auf X, ne, da ist ja ganz viel Schwulenhass und so weiter. Es kam aber aus einer Ecke, die man eigentlich nicht damit verortet, die sogar das Gegenteil trägt, und zwar die Grünen in Form von Janosch Dahmen und
Renate Künast.
Renate Künast, das Urgestein der Grünen.
Ja, und da sind ziemlich fiese Kommentare gefallen.
Ja.
Gegen Paul Ronsheimer.
Genau, auch schwul.
Der
und
Journalist von Axel Springer mit dem Podcast, der nämlich Jens Spahn, ich glaube, ich würde mal fast sagen, als erster, der hatte den sofort
genau,
in seinem Podcast.
Genau, der hatte
drin.
Den sofort im Podcast. Und ja, das Thema war es dann auch so ein bisschen unglücklich. Also der Janosch Dahmen hat dann aufgrund dessen quasi in irgendeiner Form eine Verschwörungstheorie in seinen Tweet gesetzt. Naja, woher kennen die sich bloß? Auf irgendwelchen Partys gewesen? Wo ich auch denke, wow, also erstmal vorzuwerfen, nur weil zwei Männer gerade schwul sind und der eine eben bei dem anderen im Podcast, das heißt halt nicht, dass man sich schon von irgendwelchen Partys kennt. Das ist exakt Homophobie und leider Gottes aus Seiten der Grünen oder von Seiten der Grünen.
Ja. Oder Philipp Thürmer, der sich dann in sein Champagnerglas erstmal ein Bierchen eingießt, diese Schadenfreude auch bei den Gegenparteien. Mir ist schon klar, das ist bei allen so. Ich finde, das ist einfach ein bisschen drüber und ich frage mich, ob das wirklich sein muss. Weil man kann ja wirklich sagen, hey, ich kritisiere die Doppelmoral, ich kritisiere, dass er das anderen verbietet und selbst
die Sache
macht.
Kann
und das
man,
kritisiere ich genauso. Und das kann man ja aber auch machen, ohne zu sagen, ja, die Schwulen, die sind da sowieso alle irgendwie in einer Masse. So.
Richtig. Und das
Excuse
ist,
me.
Und vor allen Dingen, das ist der Unterschied zwischen Kritik an der Sache und Homophobie. Du kannst die Sache kritisieren, es hat aber kein, oder es macht keinen Unterschied, ob das Pärchen jetzt ein heterosexuelles Pärchen ist oder ein schwules Pärchen.
Ja.
Und wenn du aber dich darauf beziehst, dass das homosexuelle oder schwule Männer sind, dann hat es halt das Geschmäckle. Ja, und zu Philipp Thürmer, was soll ich sagen? Wenn Sozialisten versuchen, irgendwie schadenfroh zu sein, dann trinken sie auch Bier aus dem Champagnerglas, um ein bisschen den... Aber das ist ein anderes Thema. Das will ich gar nicht aufmachen. Und
repräsentieren damit die untere bis Mittelschicht. Nee,
genau, um so ein bisschen den Bezug zu der eigenen Klientel zu haben. Das kleine Beamtensöhnchen. Ach, herrlich. Okay.
Ja, dann kurzer letzter Take dazu noch ist dann auch die Frage, wo trennt man eigentlich noch Berufliches und Privates? Das ist bei Politikern natürlich schwierig, aber das ist hier, glaube ich, auch mal komplett in die Hose gegangen. Ja,
richtig.
Gut.
Ja, das zum Thema.
Genau, zu unserem eigentlichen Thema. Reformen. Wir wollen jetzt gar nicht über alle Reformen oder angedachte Reformen im Detail sprechen, sondern haben uns dann natürlich ein paar Reformen rausgepickt. Richtig. Ich möchte direkt mal mit dem nächsten durch Social Media gehyptem Thema anfangen, der Krankschreibung ab Tag 1.
Ja.
Und ich glaube, darüber wurde schon alles gesagt, was man darüber sagen kann. Das möchte ich gar nicht so ausführlich wiederholen. Auch diese, ja, ich sag mal, das Zurückrudern mit in Anführungszeichen, naja, dann gehst du halt erst am dritten Tag und meldest dich rückwirkend krank. Ja. Und was machen denn Leute mit Migräne und all diese Sachen? Und ich habe dazu eigentlich drei Takes. Wenn das durchgehen sollte, wenn es das Ziel war, zu sagen, wir wollen den Krankenstand verringern, also weil wir glauben, Leute machen blau und melden sich krank und dadurch ist der Krankenstand so hoch. Ich glaube, das war so eine Überlegung.
Ja.
Und ich möchte hauptsächlich Geld sparen.
Ja.
Also vielleicht nochmal den Schritt zurück. Die Ansage war an alle Ministerien, legt mal einen Vorschlag vor, wie euer Ministerium Geld sparen kann. Und deswegen haben wir so viele willkürliche Mini-Reformen.
Ja.
Also es ist, ja. Ich fand es ein bisschen wild.
Ja.
Bisschen random, willkürlich auch.
Absolut.
Naja, und die drei Sachen, wenn ich mir denke, okay, Krankschreibung ab Tag 1 geht durch, dann gibt es ja drei Szenarien, die da folgen würden. Szenario 1, die Leute schleppen sich mehr krank zur Arbeit. Dann sind vielleicht die Krankmeldungen weniger, aber es werden mehr Leute angesteckt, werden mehr Leute krank. Und dann würde ich sagen, würden sogar die Krankmeldungen eher 5-mal höher sein, als wenn diese Person sich mal 1-2 Tage zu Hause ohne Krankschreibung ausgeruht hätte. Szenario Nummer 2, die Leute gehen total krank zum Arzt, auch schon ab Tag 1, weil sie sich dann vielleicht nicht trauen, erst am dritten Tag zu gehen.
Genau.
Und stecken das ganze Wartezimmer an, weil ja dann natürlich noch deutlich mehr Leute sitzen. Und, wie du ja auch gesagt hast, gestern zu mir, dass die Ärzte einfach völlig überlastet sind.
Ja, da gebe ich Brief und Siegel drauf, wenn das so durchgeht, dann das dauert keine 2 Monate im Oktober, wenn dann wieder die Grippesaison losgeht, dass dann die Ärzte völlig Hilfe schreien und überlastet sind, definitiv.
Ja. Ja, und das dritte Szenario ist dann, ich habe ein bisschen Schnupfen, so wie wir jetzt gerade, falls man es hört.
Ein bisschen.
Ich habe die Woche über übrigens gearbeitet.
Richtig.
Dann gehe ich zum Hausarzt und lass mich direkt mal 2 Wochen krank schreiben.
Genau.
Würde auch wieder die Kosten nach oben treiben, würde die Krankenanzahl nach oben treiben. Also ich weiß nicht, was das Ziel davon war.
Ja, und was mir jetzt auch gerade so in den Kopf kommt, also jeder, der schon ein paar Tage auf der Welt ist und vielleicht auch schon mal so 10 Jährchen gearbeitet hat, wir haben, glaube ich, schon auch alles ausprobiert. Also wir kennen am dritten Tag Krankschreiben vor Ort. Über die Corona-Zeit kam es mit telefonisch Krankschreiben. Dann am ersten Tag, also im Grunde haben wir als Deutschland, glaube ich, schon mal alles ausprobiert. Und faktisch, weiß ich nicht, da könnte man ja auch mal eine Evaluation machen, hat das irgendwie einen Einfluss auf, man will ja Kosten sparen und Produktivität erhöhen. Also das ist jetzt mal meine Idee, warum so ein Thema angedacht wird. Haben wir da Daten? Weil wir haben doch schon alles ausprobiert. Aber jetzt wird das so dargestellt, als ob das irgendeinen Mehrwert hat. Und du hast es angesprochen, das soll man ja nicht laut sagen, aber im Grunde, wenn ich ein bisschen Schnupfen habe und die Möglichkeit habe, krank zu Hause zu arbeiten, ist das vom Gesichtspunkt der Produktivität, glaube ich, besser, als wenn man dann sagt, ja, weißt du was, ich mache das am ersten Tag, der schreibt mich eine Woche krank und gut ist. Na gut, dann kann der Arbeitgeber sagen, ich weiß, eine Krankschreibung ist kein Arbeitsverbot. Ne? Aber,
ja, aber wer arbeitet denn mit einer Krankschreibung, außer mir manchmal? Nee, aber vom Grunde her ist ich glaube, es ist eine Reform, um eine Reform zu haben.
Ja, und das ist leider so. Ich befürchte es auch, das ist, ne, wer kennt es nicht, mein Gott, wie viel Doppelwumse und Reformen, Herbst, Frühling, wie viel Reformpakete wir uns gewünscht und auf den Weg gebracht worden sind. Jede Jahreszeit hat halt ein Reformpaket und das ist genau. Im Grunde, wir sammeln so ein bisschen Kleinigkeiten zusammen, um das als großes Paket zu verkaufen, ist jetzt mal meine Zusammenfassung.
Ja, ich haben wir, glaube ich, heute noch gehört, auch auf X war das ein Video von einem Handelsblatt-Journalist, der auch gesagt hat, ich will das gar nicht Reform nennen. Das ist ja lächerlich.
Ja. Also genau, also der hat das mal, spannend, kann man sich auch bei Lanz, Handelsblatt-Reporter, der hat dann mal so ein bisschen durchgerechnet. Da reden wir von Jahreseinkommen von 30.000 Euro und am Ende des Tages mit Inflation bleiben 11 Euro pro Monat mehr. Das ist dann...
Zum Teil, wenn du Glück hast.
Zum Teil, wenn man Glück hat. Ja. Ne? Man, Inflation und all das und Krankenkassenbeiträge fressen das ja im Grunde dann auch wieder auf, weil die erhöht werden. Und das sind dann natürlich spannende Sachen, weil gut, wenn das die Jahrhundertreform ist, wenn jemand, der 30.000 Euro brutto im Jahr verdient, 11 Euro im Monat mehr bekommt, puh.
Ich glaube generell für das Thema Krankenkasse, Gesundheitssystem war ja, glaube ich, auch das Ziel, dass man vorsorglich jetzt was tut, damit es in Zukunft gegebenenfalls nicht zu Beitragserhöhungen kommt. Ich glaube, das nennt sich das Beitragsverminderungs...
Ja, immer diese schönen Gesetze.
Diese riesig langen. Also sind ja alle noch nicht verabschiedet worden. Gibt ja auch noch keine Gesetze dazu. Aber naja, Vorschläge sind halt trotzdem da. Irgendwer hat sich das halt mal ausgedacht.
Ja.
Und da kommen wir zu meinem nächsten Thema der Fassungslosigkeit.
Ja, richtig. Ne? Da sind wir ja, ne? Krankenkassen, da sind wir schon bei dem Thema ja wieder.
Wir greifen jetzt scheinbar eine wichtige Kleingruppe an, würde ich fast sagen.
Ja.
Also wir
ja.
nehmen uns jetzt hier nicht die größte Kostenstelle, sondern wir nehmen uns die mit der kleinsten Lobby, nämlich die Psychotherapeuten.
Ja.
Und da weiß ich jetzt nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber es ist ein Vorschlag, dass aktuell ist es ja so, wenn man Psychotherapeut ist, dann entscheide ich mich, ob ich Privatpatienten nehme oder Selbstzahler. Oder ob ich mir...
Privatpatient oder...
Selbstzahler. Erstmal, das ist die eine Gruppe.
Ah, okay.
Und die andere Gruppe sind halt die, die über die Krankenkasse kommen.
Ah, das so, okay.
Ne, also du kannst ja auch, wenn du nicht privat versichert bist, sagen, du zahlst selbst. Das heißt, Privatpatienten und Selbstzahler sind so ein bisschen auf einem... So
Level.
Auf einem Level, genau.
Okay.
Und dann hast du eben die, die über die Krankenkasse
ja.
kommen. Und da als Psychotherapeut kaufst du dir für sehr viel Geld entweder einen vollen oder einen halben Kassensitz. Voll und halb unterscheidet sich darüber, wie viele Patienten du dann nehmen kannst.
Mhm.
So, und das läuft dann nämlich so, dass du dann als Psychotherapeut eben nicht von den Patienten, sondern von der Krankenkasse einen Stundenlohn quasi bekommst, also dein Gehalt, weil es ja über die Kasse gezahlt wird.
Naja.
Wie bei allen anderen Ärzten auch, ja, wie beim Hausarzt
genau.
und so weiter. Also das ist ja jetzt nichts anderes.
Ja.
So, und so ein Kassensitz kostet auch mal ordentlich. Also da wird sich am Anfang auch gut verschuldet, also auch gerne mal bis in den sechsstelligen Bereich, ne, mit Praxis und allem und drum
ja,
und dran,
ja,
landest du da schon bei einer beträchtlichen Summe. Und diese Psychotherapeuten mit Kassensitz sind nicht die, die dann privat in einem Porsche durch die Welt fahren. Also wirklich nicht. Das sind wirklich die, die eine Berufsüberzeugung haben.
Ja.
Und die das machen, um Leuten zu helfen, die sich Psychotherapie selbst nicht leisten können, sondern auf ihre Krankenkasse angewiesen sind.
Genau.
Und da wurde jetzt gesagt oder vorgeschlagen, und ich glaube, zu einem gewissen Teil ist es auch schon durch, aber noch nicht ganz, es ist noch in Diskussion, aber es hat schon so ein paar Runden genommen. Da wurde jetzt gesagt, dass der Mindestbetrag, den die Krankenkasse dem Psychotherapeuten zahlt,
ja.
nicht mehr, dass es da keine Deckelung mehr gibt, kein Auffangnetz mehr. Also es gibt
okay.
jetzt keinen Mindestbetrag mehr, soll es geben. So.
Ah.
Und wenn das durchgeht, wirklich bis zum Ende,
ja.
und wenn dann theoretisch wirklich die Krankenkassen hingehen und sagen, ich zahle jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, Betrag X, sondern ich zahle jetzt nur noch 5 Euro.
Mhm.
Jetzt nur noch 5 Euro oder 10. Und dann wird es das nicht mehr geben, dass
ja.
es Psychotherapie über Krankenkassen abgedeckt wird. Dann wird es keine Kassenpatienten mehr in der Psychotherapie geben.
Also das, im Grunde wird das System kaputt gemacht. Also
das
überhaupt,
genau.
dass man damit Geld verdient. So höre ich das raus, ne?
Korrekt. Dann kann
ja.
ich mir als Psychotherapeut es nicht mehr leisten, Kassenpatienten
okay.
zu nehmen, weil ich verdiene daran ja nichts. Aber ich muss ja meinen Kassensitz abzahlen.
Tja.
Und ich muss ja auch obviously Geld verdienen, weil es ist
ja.
ja ein Job. Wir müssen alle Geld verdienen. Also die machen das ja nicht.
Sollen sie ja auch, ne?
Genau, das ist ja keine Hilfsorganisation oder so. Das ist
ja.
wie alle Hausärzte, alle Zahnärzte, alle Chirurgen,
ja.
alle HNOs. Das ist ne, gleichwertig in meiner Meinung nach. Da habe ich andere Social-Media-Kommentare
ja.
auch schon gesehen, aber gleichwertig
ja.
anzusehen. Und dass, klar, die Psychotherapeuten könnten dann, und das ist natürlich auch trotzdem schwierig, aber wenn es alle machen vor allem, dann sagen, nö, dann gehen wir erst nur noch auf Privatpatienten oder Selbstzahler. Aber für die Patienten und für die Gesellschaft ist das eine Katastrophe.
Glaube ich. Also, was ich da auch so raushöre, du hattest es am Anfang gesagt, die haben keine Lobby. Das erinnert mich so ein bisschen... Eine
sehr kleine Lobby.
Oder eine sehr kleine Lobby. Das erinnert mich ein bisschen an die armen Hebammen. Die hat man ja strukturell ja auch so kaputt gemacht, dass dieser wertvolle Heilberuf oder Unterstützungsberuf der Hebamme, dass das kaum mehr möglich ist. Und das sehe ich, also jetzt, ich sehe das mal jetzt nur aus der Perspektive Lobbyarbeit. Und Jana hat so schön... die größten Kostenpunkte und der mit dem Porsche jetzt mal ganz polemisch durch die Gegend fährt. Ich weiß nicht, ob das viele wissen. Also ich meine, der lukrativste Beruf im Bereich Gesundheitswesen ist der, der das Bild macht und sagt, also quasi der Radiologe.
Vielleicht noch ein Schönheitschirurg, aber es wird nicht von der Kasse gezahlt.
Genau, das Schönheitschirurg kann jeder machen, aber sag ich mal, die abbezahlt, das ist der Radiologe. Der Radiologe ist ein Arzt, der eigentlich mit Patienten nicht viel am Hut haben will, der macht ein Foto, sagt, der ist krank und schickt den weg. Und die sind am bestbezahlten. Im Grunde, ich kann mich da auch täuschen, aber ist das genauso wie bei den Psychotherapeuten, die brauchen eine Praxis, die brauchen sehr teure Geräte, das gehe ich mit, die gehen mit einer sehr hohen Verschuldung erstmal rein, aber die kriegen schon so viel raus, dass der Radiologe auch, glaube ich, irgendwann dann auch sehr, sehr, sehr gut davon leben kann. Und da sieht man den Unterschied zwischen, ja, so Lobbyarbeiten, und die Psychotherapeuten und Hebammen hatten sie leider nicht, was sehr, sehr schade ist.
Ja, und ich sehe auch den, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, also das Ziel dahinter nicht, weil was dann passiert ist, dann lasse ich mich psychisch krank schreiben und dann reden wir nicht von einer Woche, dann reden wir von Monaten. Also wenn ich jetzt mit Depression zu Hause liege und so mir der Arzt vielleicht mal irgendwie ein bisschen antidepressiver irgendwie verschreibt oder ich habe eine Angststörung oder ein Trauma oder so viele Gründe, Stress, Burnout, dann bin ich halt raus.
Genau.
Dann muss es halt eine Frührente geben, dann müssen Versicherungen zahlen, dann bin ich krankgeschrieben. Also das ist überhaupt nicht mit dem Ziel übereinzubringen, den Krankenstand zu reduzieren und die Kosten zu reduzieren. Ich habe einen ganz fiesen Social-Media-Kommentar gelesen von einer Woche.
Ja.
Ich glaube, es war eine Frau, die gesagt hat, dann haben wir bald so viele Psychotherapeuten hier fast wie Hausärzte und das geht doch auch gar nicht und das ist ja nicht gleichzusetzen und ich finde das total richtig. Es sollten nur die allerschlimmsten Fälle Psychotherapie bekommen, wo ich mir doch denke, wer entscheidet denn, was schlimm und was nicht schlimm ist.
Richtig.
Aber es gehen ja alle nur noch zur Psychotherapie mittlerweile, weil sie hier Mimimi sind und weinerliche Gesellschaft und so. Und ich habe das nur gelesen und der hat mir so, echt?
Ja, der Vorwurf ist ja, den höre ich da so gerade raus, dass quasi sich die selbst ihre eigenen Kunden machen. Ne? Auch Psychotherapeuten. Also, quasi, du hast die und die Erkrankung, komm, ich heile dich. Dieses Argument gilt aber für unser gesamtes deutsches Gesundheitswesen.
Aber es ist ja auch Quatsch. Also,
es gibt natürlich, also wenn du wirtschaftlich, und das ist noch ein anderes Thema, wenn du Wirtschaft und Gesundheitswesen zusammen, also du willst mehr verdienen, dann nimmst du natürlich die Sachen, die mehr Geld bringen. Wir sehen das bei den Hüft-OPs, wir sehen das natürlich im Medizinbereich. Das ist ein Argument, das ist nicht exklusiv für den Heilberuf des Psychotherapeuten, sondern für die gesamte Medizin, die sich kostendeckend oder gewinnorientiert arbeiten muss. Natürlich suchst du dir dann... wenn die Realität nicht dazu passt, die teuersten Therapien natürlich aus. Aber dieses Argument lasse ich nur zählen, es gilt für alle.
Es wäre ja dann aber in dem Fall eine Unterstellung, die sagt, naja, Psychotherapie, die absolut. Nehmen einfach jeden, die machen ja auch voll die unnötigen, einfach irgendwelche entspannten in Anführungszeichen Fälle, also Vorwürfe, die nicht von mir stammen, und nehmen hier einfach irgendwie jeden. Und dann denke ich mir, diese Personen, die das sagen und die das glauben, haben einfach keine Ahnung. Ja. Erstens, es gibt immer noch nicht genug Plätze, vor allem im Kassensystem, um jeden einen Platz zu geben. Das heißt, es wird ja schon gefiltert. Die Leute sitzen doch schon ewig lange in Schlangen auf Wartelisten.
Ja, und dann, genau.
Und das weiß ich nicht, ob solche Leute das dann auch nicht wissen. Dann läuft das folgendermaßen. Dann hast du erstmal ein Erstgespräch, vielleicht noch ein zweites Erstgespräch.
Mhm.
Die sind limitiert. Danach kann die Psychotherapeutin einen Antrag stellen auf, den ersten, so eine erste Phase. Dann kriegt man, glaube ich, 12 Stunden. 12 Therapiestunden. Dafür muss die Psychotherapeutin einen Antrag stellen. Dieser Antrag muss zum Hausarzt gehen. Der Hausarzt muss den genehmigen und als Antrag quasi nochmal verifizieren und weiterleiten. Dann geht das an die Krankenkasse, die prüft das Ganze und dann werden erstmal 12 Stunden genehmigt. Das ist, glaube ich, eine Kurzzeittherapie.
Okay.
Und danach, wenn du danach sagst, nee, es muss noch weitergehen, dann musst du das Ganze nochmal machen mit einem detaillierten, langen, verschriftlichten Gutachten von der Psychotherapeutin an den Hausarzt, an die Krankenkasse und das muss wieder genehmigt werden. Und wenn dann jetzt irgendwer sagt, die nehmen ja einfach jeden, dann sorry, aber da muss ich dann als Fingerpointing dann auch mal wirklich auf, nicht einfach sagen, ja, die nehmen ja einfach jeden. Nee, das ist ja ein dreifaches Netz. Dem Psychotherapeuten wird ja schon nicht mehr zugestanden, selbstständig zu entscheiden, wer ist denn ein Fall, der Psychotherapie bekommen darf, sondern da müssen noch 2 Instanzen kontrollieren.
Genau.
Und sorry, aber dann ist das Fingerpointing, glaube ich, mal eher an die Krankenkassen selbst, wenn sie es denn genehmigen. Damit genehmigt es nicht.
Ja, ja,
aber heult nicht rum und sagt dann, oh nee, das ist alles so teuer und das ist alles so viel.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, also das verstehe ich wirklich gar nicht. Da bin ich auch ein bisschen sprachlos. Ich hoffe, das geht so nicht durch. Es kann so nicht durchgehen. Das wird nicht funktionieren.
Ich hoffe auch. Also wie gesagt, es ist so. Und also wir reden ja immer von Jahrhundertreform und alles muss und die großen Aufgaben. Das ist jetzt so der Hebel. Also ne, Gesundheitssystem hin oder her. Also das, ich ohne da so ganz tief drin zu sein, bezweifle ich einfach, dass es der Hebel ist, den die Vorschläger des Reformpaketes sich da erhoffen.
Ne? Hey. Dann noch so eine wilde Sache beim Elterngeld ganz kurz.
Ah, Elterngeld, ja.
Das Elterngeld wird jetzt nicht mehr für 14, sondern für 12 Monate gezahlt.
Richtig.
Und auch nur, wenn der Mann von diesen 12 Monaten auch 3 Monate zu Hause bleibt. Ansonsten gibt es nämlich nur für 9 Monate.
Richtig, wir sprechen aber für Arbeitnehmer. Ne? Beamte haben eine ganz andere Versorgung mit Kindern. Die kriegen für jedes Kind, egal, völlig unabhängig von Geld und Einkommen, bekommen Beamte im Grunde Kindergeld noch fürs Erste, fürs Zweite. Wir reden über Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ne? Also es zählt da das Bruttogehalt. Beamte sind auf einem ganz anderen Niveau von Kindergeld und Zusatz von Kindergeld. Da brauchen wir nicht drüber reden. In manchen Bundesländern gibt es 600-700 Euro fürs erste Kind. Da können wir Arbeitnehmer von träumen.
Und das Ganze wird als feministischer Zug dargestellt. Damit, weil sich ja die Frauen beschweren, dass sie so viel Care-Arbeit machen, bekommen sie jetzt halt auch nur Geld, wenn der Mann auch was macht, um quasi zu zwingen, dass hier mehr Gleichberechtigung ist. Und da bin ich wieder beim Punkt, den ich auch im letzten Podcast gebracht habe.
Genau.
Das ist auch kein Feminismus.
Nein.
Wenn man sagt, ey, der Mann wird jetzt gezwungen und dann bekommt ihr Geld. Feminismus ist immer noch, Optionen zu schaffen und die Chancengleichheit und die Möglichkeit zu schaffen, dass auch die Männer zu Hause bleiben können. Und das tust du nicht, indem du indem du sie dazu zwingst, weil vielleicht macht es finanziell gar keinen Sinn.
Ja.
Vielleicht möchten das auch einfach nicht alle. Vielleicht möchte auch die Frau selber als Feministin entscheiden, dass sie zu Hause bleibt. Das ist völliger Quatsch. Und ich denke, was du machen müsstest, ähnlich wie das im norwegischen System auch ist, wenn du wirklich möchtest, dass beide gleichmäßig viel Elternzeit nehmen können, dann musst du einfach das volle Gehalt oder 80% des Gehalts weiterzahlen in dem ersten Jahr, an egal wer zu Hause bleibt.
Richtig,
dann ist man nämlich nicht mehr daran gebunden,
wer
ist denn der Besserverdiener und muss weiterarbeiten gehen.
Guter Punkt, richtig.
Das sind Sachen, damit würdest du mal eine Gleichberechtigung, eine Chancengleichheit irgendwie schaffen, für jemanden zu Hause zu bleiben. Aber so, das ist auch wieder gut geframed, schlecht rausgekommen, wirklich.
Genau, das ist so, was ist das Gegenteil von gut gemeint?
Ja.
Und vielleicht noch ein Satz dazu. Ach, das ist so dieses, dass der Staat auch, und ich weiß auch von vielen von uns Bürgern gewollt, dieses Einmischen wirklich in jedem Bereich und dann reglementieren mit dem Ziel, und das gebe ich denen ja, irgendwie Gleichberechtigung und da herzuleiten. Aber dass du dich da so kleinschrittig in die freie Entscheidung von Paaren reinmischt, nur so muss es gehen, finde ich dann auch schon wieder übergriffig. Wie du sagtest, wir brauchen Leitlinien. In dem Bereich können wir gucken, wie unser Leben, unser Einkommen, unsere Realität stattfindet, und dann suchen wir uns das Beste aus. Das wäre Freiheit. Aber wo wir jetzt sind, diesen Antrieb vom Staat, aber auch von Bürgern, bis ins Kleinste muss der Staat mein Leben regeln.
Micromanagement, genau, nennt man das in der Wirtschaft auch ganz gerne.
In der Wirtschaft, richtig, für alle Beamten jetzt mal da draußen, das nennt sich Micromanagement. Ne, wenn man so ganz kleinteilig auf einmal da irgendwo rumwuselt und wie gesagt, ist...
Das war jetzt gemein, ich wette, Beamte
ja, das
auch
war
Micromanagement.
Ja, natürlich, ne? Aber aus der Wirtschaft kennen wir das, das ist nicht Leitlinien und gut nach, also frei entscheiden, sondern ganz kleinteilig werden.
Ja. Ja. Zuletzt möchte ich noch was Schönes sagen, ja, was Positives, weil eine Reform fand ich mal positiv.
Welche?
Die Rentenreform.
Oh.
Also zumindest die Aktienrente.
Ja.
Nicht alles von der Rentenreform. Die Aktie, also ganz, genau, ganz spezifisch die Aktien bzw. die Kapitalrente,
genau,
die auch noch nicht durchgegangen ist, sind wir auch noch ganz weit weg von. Der Ansatz ist der richtige.
Der Ansatz.
So, es gab wieder einen, ja, Riesenaufschrei, jetzt noch 2% mehr. Und das ist doch alles Quatsch. Und man sollte lieber, wer das, oh Gott, ich vergesse mal den Vornamen, Höfgen.
Ja, Maurice?
Maurice.
Maurice Höfgen.
Hat bei Anne Will nämlich auch letztens gesagt, und er behauptet ja, er wäre wirtschaftlich.
Naja, er ist schon wirtschaftlich, hat eine Ausbildung, er ist halt aber hart links.
SPD, ne?
Ist, nee, da ist schon das Rote im Rot.
Ja, gut.
Das ist schon das Rote im Rot.
Auf jeden Fall hat er zum Beispiel auch gesagt, das ist ja völliger Quatsch, man müsste einfach noch mehr jetzt direkt in die Umlage, in die Rentenkasse, ja, einzahlen, damit bei den Rentnern jetzt mehr ankommt, damit, ja, die mehr die Wirtschaft fördern können. Und ich denke mir, das, genau, ist falsch.
Ja.
Er würde am liebsten sagen, lass uns die Hälfte von dem, was gerade in die Rentenkasse geht, in Aktien anlegen, an den Kapitalmarkt anlegen, damit, genau, sich das vermehrt. Das Problem ist aber, das können wir nicht machen und das weiß ich auch, weil dann würde ja, ja, jetzt in der Umlage noch weniger ankommen, als es eh schon ist. Das hätte man von Anfang an machen müssen.
Ja.
Wo das nicht gemacht hätte, bringt jetzt auch nichts. Aber ich finde, es ist ein guter erster Schritt zu sagen, wir nähern uns an, wir starten ja erstmal mit 2% irgendwas.
Genau, ist ein guter Start.
Muss, richtig, man ja machen, weil man kann, im Moment müssen wir das alle selber machen, so wie wir auch, ne? Selbstständig,
richtig,
noch zusätzlich,
genau,
von unserem Gehalt, was in ETFs, in Fonds, in Aktien an, genau, den Kapitalmarkt anlegen. Und ich finde es aber gut, und mal so ab, mal kurz nebenbei noch die 2% ist 1% Arbeitgeber, 1% Arbeitnehmer.
Wie, so wieder.
Da scheinen
halt
auch immer,
ne,
alle wieder groß, ja, rum. 2%, im Grunde sind es für dich als Arbeitnehmer nur 1%. So. Auch so.
Absolut.
Ich finde es gut. Ich finde es gut.
Was ich ja auch immer so spannend finde, auch nochmal ganz kurz. Manchmal muss man die ganzen linken Wirtschaftsexperten dann auch mal ein bisschen witzig finden. Wenn wunderbare Aktiengewinne ausgeschüttet werden, wird immer ganz groß, sag ich mal, rumgejammert. Och, die Reichen, da sind keine Steuern drauf. Auf die ganzen Aktiengewinne, die Reichen werden immer...
Kapitalsteuer 25%.
Genau, die werden immer reicher. Wenn du dann vorschlägst, ja, dann lass das doch, ne, wie in Norwegen, die auch einen Staatsfonds haben, wo auf verschiedenen Ebenen, die skandinavischen Länder haben ja diese Dreiklang oder Vierklang, aber nichtsdestotrotz, dass man daran partizipiert, dann auf einmal ist es auch nicht richtig. Dann möchte ich auch mal fragen, was denn nun? Irgendwo entweder ist was gut oder ist was schlecht. Und ich bin auch der Meinung, ich finde es super, dass wir daran mal anfangen zu partizipieren. Also mal auch gewöhnen. Ne? So wie Deutschen sind immer gewöhnt, ja, die Rente und Pension kommt. Also Pensionäre kriegen genug, aber wir Rentner nicht mehr. Irgendwo muss das Geld herkommen.
Schweden hat eine riesige Aktienrente.
Schweden hat eine riesen Aktienrente,
in
genau.
In Holland ist es auch so.
Ja, aber da verstehe ich immer nicht. Es wird dann immer kaputt geredet. Und ja, ich bin auch Fan von der umlagefinanzierten Rente. Wenn aber alle rein zahlen, dass jetzt der Vorschlag kam, dass Beamte nicht reinzahlen. Weil ich auch denke,
aber Selbstständige sollen jetzt reinzahlen.
Ja, genau, das ist ja noch besser. Richtig.
Also auch fair, aber dann lass doch bitte die Beamten auch reinzahlen.
Alle.
Was soll das denn?
Also, genau. Entweder man macht eine Umlage und nur mal so, das ist jetzt auch mal ganz klar, es geht nicht, eine umlagefinanzierte Rente heißt nicht, dass es immer mehr werden kann. Deswegen bin ich sogar auch dabei, mach eine Umlage für alle und eine Aktie, die wirklich mit mehr arbeitet, weil Umlage heißt ja nur, du verteilst das, was reingekommen ist.
Und das würde ich bei der Steuer so gerne machen, dass,
ja,
wir sagen, leg doch unsere Steuern an den Kapitalmarkt,
ja,
an. Geht aber nicht, weil unsere Steuern sind schon weg, bevor sie überhaupt unser Konto verlassen haben. erreicht haben, sorry. Also natürlich sind sie schon,
ja,
weg, aber sie sind nicht nur weg, sie,
ja,
sind halt auch schon,
naja,
ausgegeben.
Genau. Und wie gesagt, Beamte sind nicht dabei, weil die haben sich ihr schönes Nestchen gebaut. Ich glaube, die Pension ist sogar im Grundgesetz. Und dann kommt sowieso immer das Händchen hoch, wenn man da reingeht. Nee, das geht nicht, weil. Okay, dann,
ja,
geht das nicht.
Und der Bürokratieabbau, der hier überlegt wurde, ist auch so lächerlich klein, dass ich darüber gar nicht sprechen möchte.
Also tut mir leid, bis auf einen Satz, dass wir Bürokratieabbau machen. Ich habe kein konkretes,
ja,
Beispiel.
Angeblich dieses Informations... Beschaffungsgesetz, aber ja.
Darüber
möchte ich jetzt
auch nicht. Und jetzt kommen wir zum Main
zum Main-Thema, für das wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit
haben. Nein, aber wie gesagt, das ist absolut okay. Dann haben wir doch nicht eine Verteilung, dass wir jetzt hauptsächlich darüber reden, sondern viele, viele Themen jetzt ansprechen. Ja. Und jetzt zum Abschluss die Chat- oder Chat-Verlaufskontrolle. Da reden wir, verlassen wir jetzt mal die deutsche Politik und hieven das mal hoch in, auf unsere europäische Ebene. Und die gute Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, Thema Chatkontrolle. Da ging es darum, Chatverlauf anlasslos zu untersuchen. Ne? Also, oder zu screenen. Natürlich gibt es, wie im Brief, das Briefschutzgesetz, du darfst ja einfach keinen Brief nicht aufmachen. Es gibt es auch bei, ne, das nennt sich End-to-End-Verschlüsselung, bei irgendwelchen, bei WhatsApp zum Beispiel, dass, wenn du was losschickst, wird das verschlüsselt und erst der Empfänger kann es öffnen. Dieses Gesetz möchte aber quasi, und das ist die Chatverlaufskontrolle, vorher, die hebelt quasi dieses Briefgesetz auf und auch diesen vorher, bevor es losgeschickt wird, auf deinem Handy gucken, was du da schreibst. Mit natürlich, und das ist die moralische und der moralische Treiber, Kinderschutz und gegen Kinderpornografie angehen. Was natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, aber es wird halt direkt verknüpft, um Kritik daran ein bisschen mundtot zu machen, weil es geht doch um die Kinder. Es gibt nichts, also moralisch gesehen von einer Argumentationskette ist nichts stärker, als wenn es um Kinder geht.
Ja, also und noch ist das natürlich so alles nicht durch. Und nein. Jetzt gab es erstmal den Vorstoß zu sagen, dass so Provider wie WhatsApp freiwillig entscheiden können, gezielt nach Kindermissbrauch irgendwie. Das genau. So. Das wurde, glaube ich, mehrfach abgelehnt.
Nee, es wurde zweimal abgelehnt. Das war ja auch so ein kleines Geschmäckle.
Dann hat sie das nochmal abstimmen lassen, die liebe von der Leyen.
Dreimal.
Und da hat auch nicht die Mehrheit für gestimmt. Nein. Aber das ging trotzdem durch.
Genau, das war dann so ein bisschen unglücklich. Also ne, beim ersten Mal ging es nicht durch, beim zweiten Mal ging es nicht durch. Und dann haben die das so richtig schön vor der Sommerpause. Viele waren nicht da. Und wie dann die ganzen Wahl- und Mehrheits... Genau, WM, ne, da kommen immer die kritischen Sachen, kommen dann, ne, Sommerpausenloch. So das Wichtige wird immer da entschieden, wo wir auch alle im Urlaub sind. Und das hat ein doofes Geschmäckle und das ist auch meine Seite, dann können wir, also meine Meinung, ich finde das, also da reden wir davon, von absoluter Zensur und Kontrolle von Geschriebenen. Also das ist so wie... Jeder, der mal ein bisschen geschichtlich unterwegs ist, wie damals unter preußischer Herrschaft, haben die jeden Brief aufgemacht und gelesen und dann erst weitergeschickt.
Aber
so ist
zensiert
das.
Wird ja erstmal nichts. Es wird ja nur gescannt.
Stimmt. Genau. Um genau zu sein, es wird nicht zensiert, aber es wird kontrolliert, was du schreibst. Und ja, klar kannst du dann sagen, naja, ich gucke hier nur, ob es irgendwelche verbotenen Sachen sind, aber du scannst es trotzdem. Und das ist der große Streitpunkt zwischen, wie viel Freiheit möchte ich aufgeben für Sicherheit. Ne? Das ist aus meiner Perspektive genau, nee, das ist jetzt gefährlich, das müssen wir machen, es ist für, und wir geben peu à peu Freiheitsrechte und auch wirklich absolute dieses Thema dann so ein bisschen ab.
Aber du hast ja die Freiheit, alles zu schreiben. Wäre halt ganz gut, wenn du jetzt keine Kinderpornografie verschickst.
Ja, natürlich. Darüber reden wir nicht. Aber trotzdem, dass eine staatliche Instanz drauf guckt, was ich schreibe. Und also wir so blauäugig kann man nicht sein. Selbst wenn die eine KI drüber laufen lassen, dann werden sie uns sagen, das wird nicht gespeichert, das wird alles nicht. Genau, ne? Das ist exakt das Problem, das wird eben nicht. Und das ist jetzt so mein Vorwurf, jeder kennt die Metapher des Boiling Frog, ne? Ein Frosch, der im Wasser ist, um den zu kochen, musst du immer so peu à peu die Wassertemperatur erhöhen. Und das ist, das nennt sich, der Frosch springt, wenn es kocht, sofort aus dem Topf. Wenn du das Wasser peu à peu nur erhöhst, dann stirbt er, weil er die ganze Zeit drin bleibt. Weil das Wasser, das ist ein bisschen grausam. Das ist
eine ganz schlimme Metapher.
Ja, ist eine ganz schlimme Metapher, aber... Da sehe ich das, man gewöhnt sich daran, da wird doch zugeguckt und nur getestet.
Salamitaktik nennt man das im Vertrieb, glaube ich.
Oder Salamitaktik, genau. Ja. Und dann kommt die Ursula von der Leyen und hatte sogar noch die tolle Idee, mit noch Social Media verknüpfen, dass jeder mit einer EU-App sein Alter nur verifiziert. Naja, im Grunde verifizierst du da deine Identität und hier nachzuverfolgen. Und das sind so ganz kleine Schritte, wo ich sage, Leute, das geht nicht. Also ich möchte immer noch eine freie, liberale Welt sein und nicht, also wirklich mitgelesen werden. Also das finde ich schwierig.
Aber du nutzt ja auch Social Media.
Ja.
Und gibst da auch alle deine Daten an.
Ja, richtig.
Du gehst ja auch zu Instagram, zu X, zu Facebook, zu TikTok, zu Snapchat. Und du gibst da auch dein Alter an, du gibst dein Geschlecht an.
Mein Geburtstag.
Genau. Du lässt, ne, die sammeln dein Suchverhalten, dein Browserverhalten, dein Scrollverhalten, der Algorithmus ist dein, die kennen deine Interessen.
Absolut. Und die Daten werden ja auch verkauft, deswegen sind das so teure.
Die Daten werden verkauft, richtig. Du gehst ins Internet, dein gesamtes Suchverhalten, auch auf Safari, wo es keine Cookies gibt, dann halt über First-Party-IDs, das wird alles aufgezeichnet und das wird genutzt und es gibt Anbieter, die sammeln Daten gezielt und die verkaufen Daten, Mastercard verkauft Daten, Payback verkauft Daten. Das ist alles freiwillig auf eine gewisse Art und Weise.
Ja.
Du kannst dich freiwillig dazu entscheiden, dich aus dem Internet fernzuhalten.
Genau.
Aus dem offenen Internet zumindest, wenn du jetzt nicht in irgendwie Private Mastodon oder so weiter reingehst.
Mhm.
Du kannst dich dazu entscheiden, dich von Social Media rauszunehmen.
Genau.
Würde man das aber auch dann sagen, naja, dann hast du auch gleich eine kleine soziale Cancellation, je nachdem, in welchen Kreisen du dich so bewegst. Dann findest du halt nicht mehr statt. Gesellschaftlich ist das natürlich schwierig, sich dafür zu entscheiden.
Ja, ja, ja.
Du kannst dich auch dazu entscheiden, diese ganzen Messenger-Dienste nicht mehr zu nutzen. Also das machen ja auch viele freiwillig, die sagen, Instagram kriegt alles von mir.
Ja.
Aber wehe, jemand liest meinen Chat.
Genau. Weißt du, was da mein Punkt ist? Danke, das ist wirklich ein guter Punkt. Ich sehe das einfach so, mittlerweile bin ich mir dessen bewusst. Facebook nicht, aber jetzt Instagram und all die Sachen, wo wir sind. Gib ich freiwillig meine Daten. Und im schlimmsten Fall verkaufen die meine Daten, um irgendwie Cluster zu bilden, um mir dann ganz toll irgendwelche individualisierten Produkte zu verkaufen. Das ist für mich nur so aus meiner Perspektive der schlimmste Antrieb. Dass aber eine staatliche oder in der EU so eine staatliche Organisation da mitliest, die wollen mir ja nicht nur was verkaufen. Da, und das ist mein Vorwurf und da mache ich den Unterschied. Die einen wollen mir dann irgendwie ein Produkt dann sehr individuell verkaufen. Ja, okay, gehe ich mit. Das will die EU oder eine staatliche will es ja nicht, sondern da sehe ich mehr Möglichkeiten der Repression. Und ja, dann kann man mir vorwerfen, was bist du denn so negativ, als ob die EU böse ist. Also gib Menschen Macht und gib Menschen Zugang zu allem, dann kommt da häufig nichts Gutes bei raus. Und das ist dann auch, das ist ein impliziter Vorwurf, aber das sehe ich leider so. Und wenn man dann auch, wie das mit Nachrichten so läuft, die Ursula von der Leyen geht ja auch nicht mit gutem Vorbild voran. Die ganzen Pfizer, WhatsApp hat sie auch einfach gelöscht und sind nicht wieder aufgetaucht. Das ist dann wieder dieses, ja, alle müssen kontrolliert werden, aber natürlich nicht Politiker, die das dann machen. So, und das ist für mich so der kleine Unterschied. Ich hoffe, ist deutlich geworden.
Ja, das ist deutlich geworden. Aber das heißt, du würdest lieber deine Daten hergeben für Werbung anstatt für nationale Sicherheit. Punkt Nummer eins. Und der zweite ist,
die Frage ist
du
gut.
Denkst, die nutzen das alles für Werbung. Und in weiten Teilen stimmt das auch. Aber richtig wissen tust du das ja nicht.
Wissen tue ich das nicht. Starke.
Und dann gibt es ja auch noch Dinge wie Dynamic Pricing. Das heißt, du zahlst teilweise mehr für ein Produkt, weil sie wissen, von welchem Device du kommst, wo du wohnst, je nach Postleitzahl.
Finde ich
schon, dass das auch einen Einschnitt in dein Leben hat.
Ja,
das
spannend.
Kriegen wir aber nicht so mit.
Ja, spannend. Das sind valide Punkte, da gehe ich mit. Das ist, deswegen danke, dass du mich da challenged. Da gehe ich mit, aber ich habe dann einfach so dieses, vielleicht ist das dann auch mein Charakter, ich möchte nicht, dass Staatsgewalt oder auch EU-Staatsgewalt so tief in mein Privatleben reingeht, so tief in Kontrolle reingeht, weil ich auch Bücher wie den 1984 von George Orwell gelesen habe und so. Also das ist einfach ein guter Staat ist super, aber das heißt nicht, dass er alles darf und alles machen soll. Ne? Und das ist so mein Punkt dahinter.
Na, fair enough.
Fair enough.
Ja, also um nochmal kurz rauszuschwenken, ich bin absolut auch dagegen. Ich finde das absolut auch nicht cool, zu sagen, wir scannen jetzt alle Chats, weil auch da, ne, also ja, du bist jetzt, du gibst Instagram alle deine Daten, das ist auch nicht cool. Du weißt auch nicht, was sie damit noch machen könnten außerhalb von Werbung. Und das ist ja beim Start genau das Gleiche. Also natürlich finde ich das richtig und wichtig zu schauen, dass Kinderpornografie und Kindermissbrauch reduziert wird. Aber die Frage ist ja, ist das alles, was damit gemacht wird? So.
Genau.
Und dann, wenn dann natürlich so Gesetze noch kommen, wie Informationsbereitstellungsgesetz wird irgendwie reduziert und
das EFG, Informationsfreiheitsgesetz.
Freiheitsgesetz. IFG, und ja, wir können dann jetzt vielleicht auch gar nicht mehr anfragen, was passiert denn mit welchen, die Bürokratie soll abgebaut werden und ja, gleichzeitig sollen Chats, also das finde ich auch extrem schwierig.
Ja, richtig. Genau, ne?
Wirklich.
Absolut.
Okay.
Ja.
Wir sind am Ende.
Boah, wir haben jetzt auch schon wieder 40 Minuten gequatscht, ne?
Absolut. Und ja, ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge auch machen zum Thema Regierung und Reformen.
Ja, ja.
Auch mal so zum Thema Regierungsversprechen, Wahlkampfversprechen.
Oh ja, das wird das nächste.
Dazu werden wir auf jeden Fall auch noch mal eine Folge machen. Also stay tuned.
Ciao.
Das war's von uns. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.